Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Setules Leben, zwei Gespräche in Simbabwe, Teil 2. Machtkampf hält Simbabwe in Atem, hatte ich auf der Auslandsseite der Taz gelesen und gestern begonnen, die Geschichte zweier Menschen zu erzählen, die weit entfernt von umkämpften Futtertrögen dieses südostafrikanischen Landes ihr eigenes Leben organisieren müssen. Die Geschichten stammen aus meinem 1990 erschienenen Buch »Der Weg nach Simbabwe oder Versuche, die Fremde zu verstehen«. Gestern war von den beiden Setules der Sohn Wusi dran. Heute ist es sein Vater Albert. Die Verständnisbrücke. Generationen schwarzer Einwanderer haben in den Bergwerken und Fabriken, auf den Farmen und Plantagen Südafrikas Arbeit gesucht. Albert Setole hatte, als er mit 12 Jahren nach Transvaal geschickt wurde, nicht einmal das Geld für ein Eisenbahnticket. Von der Südostecke Rhodesiens aus ging er in den 30er Jahren den ganzen Weg durch die Wildnis zu Fuß. Nach Schluss seiner Tagesarbeit als Kohlenfahrer sitzt mir der jetzt 66-jährige Albert Setole im Abendlicht des Stadtparks von Harare gegenüber. Wir wollen uns über sein Leben vor und nach der Unabhängigkeit Simbabwes unterhalten. Und ich habe gleich eine sehr intime Frage. Was denn die breiten Schlitze in seinen Ohrläppchen zu bedeuten hätten, will ich wissen. Das sind Zeichen meines Stammes, der sehr kriegerisch war, ist die Antwort. Jeder Mann und jede Frau habe nach den Bräuchen der alten kämpferischen Zeiten Afrikas diese Markierung zwischen 6 und 8 Jahren erhalten. Ob er nicht Angst davor gehabt habe? Natürlich hatte ich vor dem Messer Angst, gesteht der Alte lachend, aber, so betont er, das wäre ja Feigheit gewesen. Nach 10 Jahren Unabhängigkeit sind in Simbabwe die Grenzen zwischen Tradition und Moderne, vor allem in der Stadtgesellschaft, nicht mehr präzise bestimmbar. Aber Albert Setole weiß, dass zum Beispiel die Tradition der Vielweiberei seinen Clan um den wichtigsten Besitz gebracht hat. Als sein Vater starb, so erzählt er, hatte die Familie eine Rinderherde, die immer als Schatz betrachtet worden sei. Aber seine 4 älteren Brüder hätten dieses Erbe missbraucht, indem sie viele Frauen geheiratet hätten. Für die Lobola, für den Brautpreis, hätten sie alle Rinder weggegeben. Nun haben wir absolut nichts mehr, klagt der alte Mann. 3 Frauen hatte sein Vater. 11 Kinder wurden auf dem Land ernährt, das dem Familienclan seit Generationen bis heute gehört. Aber als der Vater 1932 starb, konnte die leibliche Mutter ihre 4 Kinder nicht mehr versorgen. Albert wurde alleine auf den Weg geschickt zum Onkel in Südafrika. Doch der war schon lange tot. Der Junge fand Arbeit als Küchenhilfe bei einem schwarzen Bergarbeiter für 25 Cent im Monat. Seine Heimat sollte er erst mit 30 Jahren wiedersehen. Dazwischen lag eine Odyssee durch Missionsstationen und christliche Hospitäler, wo Weiße, zumeist amerikanische Geistliche, den Heranwachsenden arbeiten ließen und ihm zugleich eine Ausbildung ermöglichten, sogar seinen Führerschein konnte er machen. So fand er schließlich als junger Mann in Johannesburg einen Job als LKW-Fahrer in der schwarzen Siedlung Soweto, heiratete er. Dort wurden seine 4 Kinder, 2 Töchter und 2 Söhne geboren. Dann aber, als Südafrikas neuer Regierungschef Malan 1948 eine radikale Politik der Rassentrennung einführte, war Albert Setoles Zeit in der Emigration zu Ende. Mit seiner Familie machte er sich auf den Weg zurück in die Heimat. Doch seiner Frau gefiel es nicht in dem abgelegenen Kral. Sie entschied sich, zurückzugehen. Sicherlich war sie sich nicht über die politische Lage im Klaren, aber ich war ja politisch bewusst. Wie das denn gekommen sei? Nun, erinnert sich Olbert, besonders ein Geistlicher, mit dem er zusammengelebt habe, sei politisch aktiv gewesen und sei auch in seinen Predigten auf Politik eingegangen. Durch all diese Jahre habe ihn das politisches Bewusstsein gelehrt, so dass er schließlich sogar den African National Congress unterstützt habe. Und Robert Sithole zählt die Namen der ANC-Funktionäre auf, die er kennengelernt hat. So habe er beschlossen, in Rhodesien zu bleiben, wo es zwar auch schon heiß zugegangen sei, aber, meint er, Heimat bleibt Heimat und nichts geht darüber. Einsam fühlte er sich und verloren, als die Kinder aus dem Hause gingen. Die Älteste heiratete, der Jüngste verschwand aus der Schule und ging zu den Guerillas nach Mosambik. Wusi, der erste Sohn, musste vor der Polizei nach Botswana fliehen. Als dann das erste Lebenszeichen von seinem Studienaufenthalt aus Deutschland kam, der ihm im botswanischen Flüchtlingslager vermittelt worden war, wie glücklich da der alleingelassene Vater war. War diese persönliche Erfahrung, die ihn für lange Zeit von den Traditionen seiner Vorfahren getrennt hatte, ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Er glaubt, dass es für ihn ein Vorteil war. Sehen Sie, in unserer Tradition ist es nicht einfach, sich mit anderen Stämmen zu mischen, sagt er. Natürlich sei es möglich, aber oft würde ein anderer Stamm als minderwertig betrachtet. Für mich ist das jetzt kein Problem mehr, auch nicht für meine Kinder. Dadurch, dass wir lange Zeit weg waren von zu Hause, konnte ich meine Kinder ermutigen, sich mit jedermann einzulassen. Das ist schon von Vorteil. Zählt alte Tradition auch noch für Menschen, die in der Stadt arbeiten oder hier sogar hohe Posten, zum Beispiel in der Partei, wahrnehmen? Sehr bestimmt, kommt die Antwort. Oh ja, ganz bestimmt zählt das. Wenn da zum Beispiel jemand kandidiere für Wahlen, dann werde zuerst gefragt, zu welchem Stamm gehört der? Alle werden natürlich kommen, jeder hat die Parteikarte, aber es wird kein großes Interesse geben, wenn er zum falschen Stamm gehört. In Chipinga zum Beispiel ist die regierende ZANU-PF gut etabliert. Die Leute kaufen die Mitgliedskarten, sie kommen auch zu den ZANU-Versammlungen. Wenn aber ein Kandidat zu ihrem Stamm gehört, werden sie ihn wählen, sagt Olbert Sithole. Egal, ob seine Partei populär ist oder über ein besseres Programm verfügt. Nein, sie stimmen für ihren Mann. Dort in Chipinga, wo Simbabwe mit Südafrika und Mosambik zusammenstößt, ist Olbert Sitholes alte Heimat. Aus dieser Gegend kommt der einzige Parlamentsabgeordnete der ursprünglichen ZANU-Partei, seines Namensvetters Ndambagini Sithole, der sich unter dem Vorwurf des Landesverrats im Exil in den USA aufhält. Es sei nicht weise, in dieser Gegend laut politischer Angelegenheiten zu diskutieren, meint Olbert Sithole, obwohl es viel zu besprechen gäbe. Denn Entwicklung habe diese Landesecke in den 10 Jahren der Unabhängigkeit nicht erlebt. Sehen Sie, man muss immer entscheiden, was, wann und wie man etwas sagt. Na klar, ich sitze mit Ihnen zusammen und sage, lasst uns noch 5 Jahre warten, mal sehen, was dann passiert. 400 Simbabwe-Dollar monatlich verdient der 66 Jahre alte Mann in dem von Weißen geführten Kohlengeschäft der Hauptstadt. Davon gehen 48 Dollar für die Steuer, 28 Dollar für eine Pensionskasse und 52 Dollar für die Abzahlung eines Häuschens in einer Township ab. Letzten Endes bleiben von jedem Dollar 25 Cent, sagt Olbert Sithole, der immerhin ein eigenes Auto besitzt und nicht wie seine Kollegen schon morgens um 4 aufstehen muss, um pünktlich um 8 am Arbeitsplatz zu sein. Kann er dort mit seinen Kollegen über Probleme sprechen? Mit Freunden, die man kennt, ist das möglich. Aber dort, in der Nähe des Arbeitsplatzes, ist es nicht ratsam. Man weiß nie, wer hinter einem steht. Lassen Sie sich nicht täuschen von diesen Modellpolitikern, rät Olbert Zitole. Die denken, man könne jederzeit über alles reden. Nein, man kann nicht. Höchstens als große Nummer in der Partei. Aber ein kleiner Mann wie ich, wer bin denn ich, über alles jederzeit zu sprechen? Man kann schnell zum politischen Opfer werden. Im Arbeiterkomitee des Betriebes sei er mal Mitglied gewesen, aber da habe er bald gemerkt, dass das verlorene Zeit sei. Aber frage ich, gibt es denn überhaupt keine Solidarität unter den Kollegen, wenn einer ein Problem hat? Nur in Todesfällen kommen sie, zum Beispiel, wenn die Frau stirbt, dann sammeln sie Geld für das Begräbnis, das ist alles. Es ist schon dunkel geworden im Stadtpark von Harare. Ein Polizist wartet ungeduldig, dass wir das Gespräch beenden. Die Tore des Parks werden zwar nicht geschlossen, aber er will nicht die Verantwortung für das übernehmen, was im Dunkeln passieren kann. Obert Zitoles Arbeitskollege, der auf einer Nachbarsbank wartete, hat sich schon auf die Suche nach einem Bus gemacht. Er hat wohl nicht mehr geglaubt, als Beifahrer noch rechtzeitig nach Hause in die Township zu kommen, 30 Kilometer vom Stadtzentrum. Der alte Mann, den ich in der Dunkelheit kaum mehr erkennen kann, ist bereit, Bilanz zu ziehen. Für sich, für seine Kinder. Dem Afrikaner wurde vor langer Zeit beigebracht, nie den Älteren zu widersprechen, den Schwarzen über ihm. Es gibt kein Kind, das sich gegen seinen Vater wenden kann, gegen seinen älteren Bruder oder gegen seinen Onkel. Von daher stammt es. Niemand glaubt also, dass es nötig ist, Leuten in hohen Positionen zu widersprechen, denn sie stehen ja über ihm. Und das wird sich bis in die nächste Generation fortsetzen. Menschen in meinem Alter sind heute immer noch in der Mehrheit und sie haben immer noch Einfluss auf die Jungen und auf die Nation. Deshalb sind diese Menschen meines Alters gefährlich für die Nation, denn sie wollen sich der Zeit nicht anpassen.
Der Weg nach Simbabwe oder Versuche, die Fremde zu verstehen. Die Verständnisbrücke.